Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Meine Lieben, ich bin mit schwerem Herzen hierher gekommen, wegen der letzten Tage, und merke nun, wie mein Herz wirklich leicht wird und frei wird. Ich war die letzten 3 Tage an einer theologischen Fakultät dieses Landes. Und an dieser theologischen Fakultät, in der evangelische Pfarrer ausgebildet werden, kam in 3 Tagen Gott nicht vor. 3 Tage lang an einer theologischen Fakultät ohne Gott. Und wenn ich jetzt hierher komme und mit euch singe und Jesus lobe, dann ist das wunderbar. Es waren sehr interessante Tage und es waren harte Tage, obwohl das für mich nun nicht neu ist. Und das nimmt uns schon mitten hinein in diesen Text, wo Paulus am Ende seines Dienstes warnt: Es kommen reißende Wölfe und die werden euch verführen. Die werden euch von Gott wegbringen. Und mit meinen Worten, ihr werdet Gott nicht mehr kennen. Passt auf, passt auf. Und so bin ich froh, heute Morgen bei euch zu sein und mit euch zusammen unseren Gott zu loben und zu feiern. Das ist so wunderbar und so ein Vorrecht, sein Kind zu sein. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, du bist einfach wunderbar. Du bist so groß und herrlich und so voll Liebe und Barmherzigkeit. Und du bist mein Gott, unser Gott. Wunderbar, Herr. Und so wollen wir dir von Herzen danken, dass wir als deine Kinder heute zusammen sind und auf dich hören und dich loben und preisen. Danke, dass du gegenwärtig bist heute Morgen. Amen. Der Paulus am Ende der 3. Missionsreise. Können wir mal die Karte bitte? Und das ist die Artemis der Epheser. Könnt ihr euch vorstellen, dass man den lebendigen Gott gegen so etwas eintauscht und das nicht loslassen möchte? Scheußlich. Das ist übrigens nicht das, nach dem es vielleicht aussieht, sondern das sind Stierhoden. Steht für Fruchtbarkeit. Also wirklich scheußlich. Das ist die Kampfsituation zwischen Licht und Finsternis, in die der Paulus hineingewirkt hat, 3 Jahre lang, wo es zum Aufruhr der Finsternis kam und wo er Ephesus dann auch verlassen hat. Er kommt jetzt zurück von Mazedonien, geht aber nicht über Ephesus, lesen wir im Text, sondern geht nach Milet und ruft die Ältesten von Ephesus, das ist circa 70 Kilometer entfernt, zu sich. Noch wenige Bilder von Milet. Auch das eine große Stadt mit vielen Säulen, einem Theater. Das ist ein Modell. Vielleicht hat jemand in Berlin im Pergamonmuseum schon mal das berühmte Markttor von Milet gesehen. Das stand an dieser Stelle und hier. Eine wirklich prächtige Stadt. Dankeschön. Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 16, hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Er möchte zum Fest nach Jerusalem rechtzeitig sein, Pfingstfest. Und deshalb schickt er von Milet aus einen Boten nach Ephesus und lässt die Ältesten zu sich rufen. Und wenn ihr gut zugehört habt, die Situation, in der er ist, ist ja nicht beneidenswert. So denkt man. Er weiß, wenn er jetzt weiterzieht, er wird dort wahrscheinlich verhaftet werden. Es geht Richtung Gefangenschaft. Es sieht alles danach aus, dass der öffentliche Dienst bald zu Ende sein wird. Mit was hätte ich mich beschäftigt in dieser Situation? Hätte doch genügt, so wie es hier steht, dass man sich mit der eigenen Situation beschäftigt, dass man Abschied nimmt, dass man miteinander betet. Sie sind niedergekniet, haben den Paulus anbefohlen, Gott anbefohlen für das, was da kommt, und jetzt einfach mal Dienst sein lässt und Gemeinde sein lässt und die anderen sein lässt und sich um sich selbst kümmert. Ich glaube, an Paulus Stelle hätte ich mir überlegt, ob ich nicht lieber Richtung Westen gehe, statt Richtung Osten. Viele von euch kennen den Jona. Der war nach Osten geschickt. Und wo ging er hin? Nach Westen. Ja, wenn du doch weißt, was dort auf dich wartet. Und der Paulus beschäftigt sich mit etwas ganz anderem. Er ruft die Ältesten, die Hirten, die Aufseher dieser Gemeinde zu sich und sagt ihnen, und das finde ich eine der bewegendsten Verse in der Heiligen Schrift, Vers 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, über die euch Jesus gesetzt hat. Diese Herde hat er durch sein eigenes Blut erworben. Diese Herde ist so kostbar. Gebt Acht auf euch selbst, auch ihr seid teuer erkauft, und gebt Acht auf die Herde. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, ich habe mal länger über die Leiden des Paulus gesprochen, 2. Korinther 12, wo er so viel aufzählt und am Ende kommt bei all diesen Beschwernissen die Sorge um die Gemeinden. Die Sorge um die Gemeinden. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie der Blick des Paulus von sich selbst weggeht, hin zu denen, für die Jesus gestorben ist. Passt auf, es werden reißende Wölfe kommen. Woran könnt ihr euch orientieren? Ein erster Punkt: Erinnert euch an mein Vorbild. An mein Vorbild. Auch das etwas, was man von Paulus lernen kann. Es geht nicht um Worte, sondern um Leben und Vorleben. Vers 18, da sagt er zu den Ältesten: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war. Wie habe ich mich da verhalten? Was habe ich euch vorgelebt? Paulus als Vorbild. Gerade im ersten Korintherbrief, der erste Korintherbrief ist ja an eine Gemeinde, die ihm dermaßen unverschämt kommt, um es mal gelinde zu sagen. Gerade im ersten Korintherbrief betont er sein Vorbild. 1. Korinther 4, Vers 16, darum ermahne ich euch, haltet euch an mein Vorbild. Ähnlich 1. Korinther 11, Vers 1. Orientiert euch an mir. Was habe ich vorgelebt? Das kann nur jemand machen. Ja. Der genau das wirklich gelebt hat, was Nachfolge Christi bedeutet. Der wirklich von Jesus geheiligt war. Und ich stelle mir den Paulus so vor, wenn Paulus aufgetreten ist, hast du die Gegenwart Gottes gespürt. Da war Veränderung des Lebens da. Da war wirkliches, ewiges Leben erkennbar, echtes Leben, weil Jesus ihn dazu gemacht hat. Ich stelle mir den Paulus so vor, dass es wirklich nicht mehr um ihn ging und er auf sich hingewiesen hat. Meine Lieben, ich weise viel zu oft, glaube ich, auf mich hin, sondern er hat auf Jesus gewiesen. In ihm hat man etwas von Gott erkannt. Das war das Vorbild. Und ich möchte nochmal betonen, ich bin froh, dass ich in dieser Gemeinde Vorbilder habe. Und ich bin immer noch bewegt, dass eines meiner großen Vorbilder, Martha, verstorben ist. Es ist so ein Vorrecht, Vorbilder zu haben, an denen man sich orientieren kann. Gebt Acht auf mein Vorbild, das ist der erste Punkt. Zweitens, gebt Acht auf euren Dienst in aller Demut. Demut. Geht weiter, eben war aber Vers 18, jetzt 19. Ihr wisst, wie ich dem Herrn in aller Demut diente, nämlich in der Zeit, als ich bei euch war. Demut. Ich habe hier das Lexikon bemüht, was eigentlich Demut ist, denn ich tat mich schwer, das zu definieren. Der Ausdruck Demut kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet dienstwillig, bereit zu dienen. Die Gesinnung, die Einstellung eines Dieners. Das ist doch genau das, was Jesus selber den Ältesten angekündigt hat, den Aposteln angekündigt hat. Ihr sollt Diener sein. Ihr sollt nicht Herrscher sein, sondern ihr dient einem wunderbaren Herrn. Die Einstellung eines Dienenden. Ich erkenne mich selbst da sehr, sehr gut wieder, aber leider manches Mal auf der anderen Seite. Mir scheint eher das Herrschen in die Wiege gelegt zu sein. Geht es euch auch manchmal so? Da fehlt mir ein dienendes Gen. Ich bin froh, dass wir, wenn wir von Jesus wiedergeboren werden und ein neues Herz bekommen, doch hoffentlich auch dieses neue Gen bekommen. Dass wir wirklich die Einstellung haben, Herr, ich möchte dir dienen. Herr, und ich möchte Menschen dienen. Genauso wie es bei ihm selbst heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, damit man ihm diene, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene. Einstellung eines Dienenden, das ist das, was Paulus vorgelebt hat und woran sie sich orientieren sollen. Ich glaube, es war C.S. Lewis, der gesagt hat, der Feind, der Satan, schickt die Irrtümer immer paarweise. Immer paarweise. Da ist auf der einen Seite die Gefahr des Hochmutes. Ja, das ist die eine Seite. Aber es gibt auch eine falsche Demut. Eine falsche Demut im Sinne, ich bin nichts und ich kann nichts. Prinzipiell gebe ich so jemand völlig recht. Ohne Jesus bin ich nichts. Ja. Aber was hat Jesus aus mir gemacht, indem er mich zu seinem Kind gemacht hat und indem er mir seinen Heiligen Geist gegeben hat und indem er mir Gaben gegeben hat? Wenn jemand von uns, die wir Kinder Gottes sind, behauptet, ich bin nichts und ich kann nichts, ja, hat ihn Gott dann vergessen? Übersehen? Da saßen die ganzen Kinder Gottes da und die Gaben wurden verteilt. Und bis es zu mir kam, da war nichts mehr drin. Das kann nicht sein, ihr Lieben. Jeden von uns hat Gott begabt. Und wenn du sagst, aber auch wenn du empfindest, ich bin nichts und ich kann nichts und Gott hat mich nicht begabt, die anderen ja, aber mich nicht, dann stehst du gegen das Wort Gottes. Und du stehst auch in dem Moment gegen die Liebe Gottes. Denn Gott übersieht keinen von uns. Auch nicht, wenn es um Gaben geht, um Fähigkeiten geht, um Möglichkeiten geht, ihm zu dienen. Keiner ist zu schwach, keiner ist zu krank, um doch mindestens, das mindestens vergesst er wieder, bitte, die Hände zu falten und für andere zu beten. Aber wir können alle noch viel, viel mehr. Es geht uns Menschen oft so, wir schauen auf das Große oder das, was uns groß erscheint, besser gesagt. Und dann kommt man sich so vor, ja, die anderen, die sind ja viel begabter. Ich bin froh, dass Gott nicht so denkt. Gebt Acht auf euren Dienst in aller Demut. Gebt Acht, wenn der Dienst voll Tränen und Prüfungen ist. Erinnert euch, Vers 19, wie ich dem Herrn in aller Demut diente, unter Tränen und vielen Prüfungen, die ich durch die Nachstellung der Juden erlitten habe. Vers 22, nun ziehe ich gebunden durch den Geist nach Jerusalem und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Nur das bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Ein Dienst voller Drangsale, bis hin zur Gefangenschaft und bei Paulus sogar bis hin zum letztendlichen Tod. Er wurde wahrscheinlich wirklich in Rom hingerichtet. Das ist das Ende seines Dienstes. Dienst ist nicht immer einfach. Ich glaube, als ich vor bald 30 Jahren Christ wurde, habe ich es mir einfacher vorgestellt. Ich war so voll Sturm und Drang, so voll Schwung und so erfüllt von Jesus, dass ich loslegen wollte und Schwierigkeiten gibt es nicht. War schön irgendwie, man war noch ein paar Jährchen jünger. Und Schwierigkeiten, die gehören doch nicht dazu. Schwierigkeiten sind höchstens dazu, dass man daran wächst und dass man sie überwindet, oder? Und ich habe in den bald 30 Jahren Dienst für Jesus auch gelernt, dass es nicht immer einfach ist. Nicht immer einfach ist. Dass es nicht immer schön ist. Dass es Enttäuschungen gibt. Dass es einem im Kleinen sogar so gehen kann, wie dem Paulus es mit den vorhin erwähnten Korinthern ging. Seine eigenen geistlichen Kinder, die sich gegen ihn stellen. Das, was ich erlebt habe, ist so wenig Schlimmes im Vergleich zu dem, was Paulus erlebt hat. Und doch muss ich sagen, auch heute noch wünsche ich mir es manchmal einfacher. Ja, einfacher. Wie ich dem Herrn in aller Demut diente unter Tränen und vielen Prüfungen. Woher kommt die dienende Haltung? Wie geht die herrschende Haltung weg, die Einstellung? Dazu gehört auch ein Stück weit genau solche Prüfungen. Wenn alles einfach so geht, gelingt, dann ist es irgendwann der Thomas. Dann seid es irgendwann ihr, die es tun. Und man bildet sich ein, man könne es Gott dienen. Ich bin so froh, dass Jesus immer wieder in die Abhängigkeit zu ihm führt und diese dienende Haltung, diese Demut zurückgibt. Billiger geht es nicht. Wenn ich so wunderbar wäre, wenn ihr so wunderbar wärt, so voll tief erfüllt von Demut, dann würde das auch ohne das gehen. Rein hypothetisch gesprochen. Es geht nicht billiger im Dienst für Jesus. Aber es ist wunderbar, auch schwere und schwerste Zeiten mit ihm zu durchleben und zu erleben, dass der Teufel nicht Sieger bleibt. In den letzten Monaten bewegt mich immer mal wieder, warum hat der Teufel so viel Macht und kann so viel im Reich Gottes, so meine menschliche Sicht, kaputt machen oder zumindest verhindern? Der Teufel bleibt nicht Sieger. Er hat für meinen Geschmack viel zu viel Macht, unbedingt. Aber Jesus ist der Sieger. Auch in Prüfungen, auch im Schweren. Und ich bin so froh, dass Jesus auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst gegenwärtig ist. Stellt euch vor, ihr würdet im Dienst für ihn stehen und er wäre nicht mehr bei uns. Er hätte uns verlassen. Ich bin sehr froh, dass ich das so sagen kann, denn das tut er nie. Aber ich würde mich verlassen fühlen und Jesus wäre nicht mehr da, aber die Prüfungen sind da. Auch das können wir bei Paulus lernen. Diese Prüfungen sind da, damit Jesus sie mit einem durchlebt und dass ich sie mit Jesus durchlebe. Und nur dann sind sie gut. Ich möchte hier vor einer dreifachen Gefahr warnen, gerade bei Prüfungen, wenn es nicht so einfach ist. Das eine ist die Gefahr des leichteren Weges, sich immer möglichst leicht machen. Kann ich mich ganz gut finden. Man muss es sich doch nicht unnötig schwer machen, oder? Unnötig schwer nicht, nein. Aber dass ich mir es immer leicht machen will, wenn unser Herr es sich doch, und er ist ja das Vorbild, überhaupt nicht leicht gemacht hat, da stimmt was nicht. Das kann nicht sein. Also, dass ich jeder Schwierigkeit, in die mich Jesus führt, ich formuliere das bewusst so, in die mich Jesus führt, automatisch ausweichen will, außen rum gehen oder oben drüber oder unten durch, das kann nicht sein. Da stimmt etwas nicht. Eine zweite Gefahr, das ist die Gefahr des Verzagens. Des Verzagens. Herr, das ist mir zu schwer. Stimmt. Aber ihm ist es nicht zu schwer. Mir ist vieles zu schwer. Die Gefahr des Verzagens und Verzweifelns und Aufgebens und sich hängen lassens und wenn es ganz schlecht läuft, sogar von Jesus weggehen. Und das muss nicht äußerlich sein, das von Jesus weggehen. Du kannst diese Gemeinde 30, 40 Jahre lang besuchen. Du kannst bei jedem Gottesdienst dabei sein. Aber du kannst Jesus innerlich doch schon gekündigt haben. Kennt ihr den Ausdruck? Du kannst einen Job, den du machst, einen Beruf, den du ausübst, innerlich kündigen. Da bist du nicht mehr von ganzem Herzen dabei. Verzeiht mir dieses saloppe Bild mit dem innerlich Kündigen. Aber manchmal fürchte ich, wir können auch Jesus innerlich gekündigt haben und sind nicht mehr mit dieser brennenden ersten Liebe bei ihm und wirklich in der Nachfolge. Obwohl wir uns ganz in christlichen Bahnen bewegen. Ich habe mich sehr über das erste Lied heute gefreut. Hattest du das ausgesucht? Hat ihr das ausgesucht? Weil das hatte ich ja auch vor 2 Wochen in der Predigt erwähnt. Und das ist mein Herzenswunsch. Immer mehr von dir, Herr. Immer mehr. Ja, immer mehr von ihm. Und nicht nach außen hin als Christ leben und innerlich doch so fern von ihm sein. Ich möchte seine Gegenwart in meinem Leben. Auch wenn es manchmal schwer ist. Die dritte Gefahr, das ist die Gefahr des selbstgewählten schweren Weges. Vielleicht kennt der eine oder andere den Satz, ein Christ muss immer den unteren Weg gehen. So wie früher haben wir gewitzelt wie ein Panzergrenadier, immer einen Meter unter der Grasnarbe. In anderem Zusammenhang. Muss ein Christ immer den unteren Weg gehen? Bitte vergesst nicht das, was ich zuerst gesagt habe, nämlich nicht sich's immer leicht machen. Das gehört zusammen. Aber ein Christ muss nicht immer den unteren Weg gehen. Er muss es sich nicht unnötig schwer machen. Und ein Christ darf Leben mit Jesus von Herzen genießen. Das ist ein Segen Gottes. Das ist nicht eine Verführung zuerst mal. Das kann zu einer ganz, ganz großen Verführung werden. Aber ein Christ muss nicht immer mit zusammengekniffenen Zähnen und finsterer, böser Miene durchs Leben gehen. Christsein ist schön. Christsein ist schön. Aber ein Dienst ist nicht immer leicht. Gefahr des leichteren Weges, Gefahr des Verzagens, Gefahr des selbstgewählten schweren Weges. Ich habe mich gefragt, was ist für mich die größte Gefahr dabei? Jetzt für mich ganz persönlich, wenn das euch nicht betrifft, seid froh. Ich sehe für mich ganz stark eine vierte Gefahr, und das ist die Gefahr des Jammerns, wenn es nicht so geht. Gerade im Dienst bei mir, des Jammerns und des Klagens. Ich bin ein Meister im Klagen. Aber leider nicht im Sinne von Klagepsalmen, sondern sehr ungut. Und das zieht runter. Da ist man eh schon verzagt und am Verzweifeln. Und dann klagst du noch und klagst und klagst. Und dann wird es nicht leichter, nein. Sonst geht noch weiter nach unten. Ich hatte euch schon mal das Beispiel gebracht mit Luthers Frau, die sich schwarz angezogen hat, weil jemand gestorben sei. Und er meinte, es sei doch gar niemand gestorben. Doch Gott scheint gestorben zu sein, so wie du jammerst und traurig bist und verzweifelt bist. Ja. Ich möchte weg von diesen Trauerkleidern, dass Gott scheinbar gestorben ist, und vom Klagen hin zum Loben und Danken. Das ist das, was ich für mich selbst als ein geistliches Geheimnis sehe. Und ich wünsche euch, bei allen Problemen, die auch im Dienst, in dem Leben als Christ kommen, dass wir nicht im Klagen stehen bleiben und versinken, sondern zum Loben und Danken kommen, denn er ist wunderbar. Jesus hat gesagt, Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich möchte von Jesus geschenkt bekommen, das Empfinden dafür, das wirkliche Fühlen auch in diesem Leben, dass seine Last nicht drückt. Denn mich drückt sie manchmal. Aber das ist eine wunderbare Verheißung Jesu. Meine Last ist leicht. Das heißt, ich muss mir sehr überlegen, welche Lasten als Christen ich mir auflege oder auch von anderen auferlegen lasse. Und welche selbst auferlegte Lasten sind und welche wirklich von Gott kommen. Ist ja oft ein Doppeltes. Entweder die anderen fordern etwas von mir oder scheinen etwas zu fordern, oder ich selber fordere von mir. Und ich bin froh für die vielen, vielen Möglichkeiten gibt, die Jesus gibt, dass wir die Lasten mit anderen teilen können. Das ist wunderbar. Aber manchmal ist auch nicht jede Last, die einem aufgelegt wird, von Jesus. Wenn ihr nicht sicher seid, manchmal blickt man da nicht mehr durch selbst, fragt andere um Rat. Soll ich mir das wirklich auferlegen lassen oder nicht? Ich weiß, dass ich an dem Punkt zu wenig auf meine Frau höre. Ja, ist so. Ich höre manchmal die warnenden Stimmen nicht und dann ist es selbst auferlegt. Ein vierter Punkt. Gebt Acht auf eure Verkündigung, auf das, was ihr weitergebt von Gottes Wort. Sagt Paulus den Ältesten, die er hier aus Ephesus nach Milet gerufen hat. Vers 20, da heißt es, ich habe nichts verschwiegen von dem, was heilsam ist. Oder was, ich habe nichts von dem verschwiegen, was nützlich ist, was von Nutzen ist. Ich habe es euch verkündigt und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Also er hat die ganze Zeit offenbar davon geredet, was Gott ihnen sagen möchte, was heilsam ist, was sie heil macht. Wer von euch ist krank? Aktuell? Ihr seid ja sehr zögerlich. Das ist eine unglaublich gesunde Gemeinde. Gehen wir weg vom Körperlichen, dann sind wir alle krank. Neben die Krankheit heißt nach biblischer Formulierung Sünde. Das wird in der Bibel als eine Sünde, als eine Krankheit bezeichnet. Wir leiden alle unter der Sündenkrankheit. Also ich habe zwei kaputte Knie schon über 30 Jahre, an denen werde ich nicht sterben. Aber wenn diese Sündenkrankheit nicht geheilt wird, von Jesus geheilt wird, daran würde ich sterben, ja. Und da wäre auch mein Leben jetzt schon hier auf der Erde, wenn Jesus einen Menschen nicht jetzt schon heil macht, mehr und mehr, krank und dem Tod geweiht. Jesus muss uns von unserer Sündenkrankheit heilen, dass wir heil werden. Die Bibel hat da einen wunderbaren Ausdruck aus dem Hebräischen, den kennt ihr alle, und das ist Shalom. Wir bezeichnen es als Frieden, aber es ist eigentlich mehr als Frieden, es ist ein wirkliches Heilwerden, zur Ruhe kommen, so werden, wie Gott uns geschaffen hat. In 2. Chronik 36, Vers 16, 2. Chronik 36, 16, ziemlich dunkle Zeit, da heißt es, sie verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab. Keine Heilung mehr gab. Das ist eine Situation, wir sind am Ende des Südreiches Juda, wo Gott sein Volk aufgibt in die Hände der Babylonier und wo sogar der Tempel, der Ort, wo Gott wohnte, wo seine Gegenwart war, von den Babyloniern zerstört worden ist. Und vorher heißt es, weil ihr sein Wort unter anderem verachtet habt, seine Propheten verspottet habt, deshalb ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk Israel so groß geworden, dass es für eure Sündenkrankheit jetzt keine Heilung mehr gibt. Gott gibt sein Volk auf. Wir brauchen Heilung. Und ich hatte euch ja eingangs der Predigt kurz meine letzten 3 Tage geschildert. Es braucht in Deutschland, angefangen bei Kirchen, eine Heilung. Eine Heilung und ein unbedingtes Zurück zu Gottes Wort. Was will Gott wirklich sagen? Gebt Acht auf eure Verkündigung. Was hat der Paulus verkündigt? Das, was heilsam ist, andere Übersetzung, das, was nützlich ist. Was nützlich ist. Ich würde euch gerne eine Hausaufgabe geben. Jeder für sich persönlich, überlegt euch doch bitte, bei dem vielen, was jeden Tag auf euch einströmt, was ihr lest, was ihr im Fernsehen seht, was ihr im Radio hört, was ihr redet und von anderen hört, was davon ist für euer geistliches Leben, für eure Beziehung zu Jesus nützlich. Vielleicht machen wir drei Kategorien. Nützlich und hilfreich und förderlich, die eine für mein geistliches Leben. Neutral, man könnte es auch sagen, gleichgültig. Und schädlich. Ich möchte euch bitten, das hört sich dumm an, Hausaufgabe, aber ich meine das ganz ernst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Überlegung, weil es strömt so viel auf einen ein und wir beschäftigen uns mit viel. Was ist eigentlich gut und nützlich und was nicht? Vers 27, da schreibt Paulus, ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Willen Gottes zu verkündigen. Den ganzen Willen Gottes. Also nicht, dass Paulus damit meint, er könne diesen ganzen Willen fassen. Gemeint ist natürlich das, was Gott offenbart hat und was ein Mensch von ihm durch die Bibel erkannt hat. Ja, Paulus hat viel erkannt. Mit dem können wir uns nicht messen. Jeder von uns hat aber einiges erkannt, was Jesus offenbart hat. Von was rede ich zu anderen? Ich ertappe mich dabei, dass es Stellen gibt in der Bibel, von denen rede ich gerne. Sehr gerne. Und ich glaube, wenn ich mir selber meine Predigttexte hier auswählen könnte, sie würden meistens nur in gewisse Richtungen gehen. Das sind aber nicht nur Predigttexte, auch über was ich sonst rede mit Menschen. Da gibt es Themen, die sind wunderbar. Also Gottes Liebe, das ist fantastisch. Dass Jesus für mich gestorben ist. Dass ich Vergebung habe. Dass Jesus mein Leben verändert. Also davon rede ich sehr gerne. Natürlich. Dass Jesus heilt. Sowohl körperliche Gebrechen als auch von der Sündenkrankheit und. Viele, viele wunderbare Themen. Vom Zorn Gottes rede ich nicht so. Gerne. Und von vielen, vielen anderen Themen. Und ich rede ja nicht von einem Zorn Gottes, der keine Lösung hätte. Denn Jesus ist dafür gestorben, dass der Zorn Gottes abgewendet werden kann. Ich glaube, dass man manchmal zu einseitig ist. Dieses Thema gefällt mir nicht und deshalb lasse ich es aus. Ich bin froh, dass Gott so eine große Bandbreite in der Bibel gegeben hat. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich von viel zu wenig rede und mich dann doch der Pflicht entziehe, den ganzen Willen Gottes zu verkündigen. Ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, schreibt Paulus, euch den ganzen Willen Gottes zu verkündigen. Deshalb bin ich unschuldig, wenn einer von euch allen verloren geht. Auch ein Thema, über das ich bisher nicht so gern geredet habe, oder? Über das auch ihr vielleicht nicht ganz so gerne redet. Wir stehen in der Pflicht, anderen Wort Gottes weiterzugeben und nicht nur scheibchenweise, sondern hier ist das ja sehr groß formuliert, den ganzen Ratschluss Gottes weiterzugeben. In der Pflicht. Die Elberfelder Bibel drückt das noch ein wenig drastischer aus. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut von allen. Ich möchte euch etwas aus dem dritten Kapitel von Hesekiel lesen. Ich hoffe, ihr könnt noch. In Hesekiel 3 ab Vers 18 steht, wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben. Also Gott spricht hier. Wenn Gott zu einem, der sich schuldig gemacht hat, Gott sagt, du musst sterben. Und wenn du ihn nicht warnst und nicht redest, um den Schuldigen von seinem schuldhaften Weg abzubringen, damit er am Leben bleibt, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen warnst, und er wird und er sich von seiner Schuld und seinem schuldhaften Weg nicht abwendet, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Wenn du den Gerechten davor warnst zu sündigen und er sündigt nicht, dann wird er am Leben bleiben, weil er gewarnt würde und du hast dein Leben gerettet. Gott hat klar gesagt, was ist Sünde und was ist nicht Sünde. Und unsere Aufgabe ist es, andere zu warnen. Und wenn ich das verpasse, wenn ich versäume, andere zu warnen, du lebst in Sünde, dann mache ich mich ein Stück weit mitschuldig. Ganz drastisch ausgedrückt, sein Blut kommt auf mich. Bitte geht jetzt nicht hin nach dem Gottesdienst und sagt allen hier ihre Sünden, sofern ihr sie denn wirklich kennt. Auch da muss man vorsichtig sein. Manches ist meine Deutung. Nein, aber wir haben eine Verpflichtung füreinander. Wir haben aber auch eine Verpflichtung Nichtchristen gegenüber, die Gott nicht gehorsam sind. Lass uns doch noch einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium. Aus dem 3. Kapitel, der letzte Vers, Vers 36. Das ist einer der schönsten Verse, zumindest zuerst. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist so schön. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist doch unsere Botschaft. Bei Jesus hast du ewiges Leben. Gott hält alles für dich bereit. Jesus ist für deine Sünde gestorben. Und wenn ich diese Botschaft anderen Menschen vorenthalte, dann mache ich mich schuldig. Es geht dabei nicht darum, andere bloßzustellen. Es geht dabei nicht darum, dass ich jedem jetzt seine Sünden sagen müsste. Dazu gehört die Situation und nicht bei jedem Menschen bin ich der Richtige, um ihm das zu sagen. Manchmal ist es auch weise, sich an die Gemeindeleitung zu wenden. Du, dieser Bruder, diese Schwester in der Gemeinde scheint die und die Sünde, in dieser oder jener Sünde zu leben. Ich möchte sie nicht ansprechen. Bitte, ihr Ältesten, macht ihr das. Nicht, ich bin immer der Richtige dafür. Aber wir sollten umeinander sorgen. Hier sind die Aufseher, das klingt ein bisschen negativ, aber auch die Hirten angesprochen in Vers 28. Hier, das gehört zu unserem allen Hirtendasein dazu, dass wir aufeinander achten und andere dadurch von ihrer Sünde loskommen können durch Jesus. Als ich das gelesen habe aus diesem Vers 26, da schreckt man doch erstmal zurück. Schuldig werden, weil ich den anderen etwas nicht sage vom Ratschluss Gottes. Und als ich Hesekiel 3 gelesen habe, da wird es dann nochmal ganz anders. Ich sehe das viel, viel stärker als Chance. Als Chance. Nicht als Druck, nicht als Druck, als Chance, als ein Angebot, das Gott macht. Helft euch, gegenseitig eure Sünden aufzudecken und von Gott Heilung zu bekommen. Das ist eine wunderbare Chance. Andere Menschen, die Jesus nicht kennen, sind mit diesem ganzen Müll, mit diesem ganzen todverfallenen Sündenleib alleingelassen. Wir können einander helfen. Müsste man eine eigene Predigt dazu machen, zu dem Thema. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich fürchte aber, ein Stück weit ist es noch ein stiefmütterliches Thema bei uns.
Ein letzter Punkt. Die anderen lasse ich weg. Gebt Acht, welches Reich ihr baut. Gebt Acht, welches Reich ihr baut. Vers 25. Ihr alle, zu denen ich gekommen bin, sagt der Paulus, und denen ich das Reich verkündigt habe. Das ist die Botschaft von Jesu. Jesus selbst gewesen, er verkündet das Evangelium vom Reich. Und das heißt in Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist das Reich Christi. Wir sind ein Teil dieses Reiches als Einzelperson, wenn wir seine Kinder sind, Bürger dieses Reiches, wunderbar. Aber auch wir als Gemeinde bilden ein Stück Reich Gottes. An welchem Reich baue ich? Mein eigenes oder das Reich Christi? Das ist nicht nur für die Ältesten oder für die Verkündiger oder die Hauskreisleiter oder wer immer auch eine Frage. Das ist bei jedem die Frage. Welches Reich baue ich? Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die ihr durch sein eigenes Blut erworben habt. Habt Acht auf euch selbst. Es fängt bei mir an. Bei jedem selbst. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Und wie sieht mein Leben aus? Und habt Acht auf die anderen. Wie ihr geistliches Leben, ihr Leben mit Jesus verläuft. Ich bin so froh, dass das nicht nur ein Wort an den Pastor ist oder wen immer auch nicht nur ein Wort an den einzelnen Christen, sondern dass wir zusammengestellt sind zu diesem Grund.